Jetzt mache ich noch den Popschutz drauf. Jawohl. Hallo. Okay.
Nochmal husten oder bist du fertig?
Jetzt bloß noch mein Wasser und dann.
Ja, nimm mal lieber dein Wasser, ist besser.
Hey, ohne Witz, seitdem ich die Zahnspange habe, wird mein Mund übel schnell trocken.
So, das sind so die Vorgespräche.
Ja. Das ist ganz, dieses ganz neues Pietz, neues modisches Accessoire.
Ja. Nur aus Style-Gründen. keine medizinische Relevanz.
Sound of Magdeburg. Der Podcast über die Magdeburger Künstlerszene.
So, ich bin. So, dann fangen wir mal an.
Ja.
Hallo.
Hallo.
Hi, grüße.
Also ich bin sehr froh, dass wir es endlich geschafft haben, uns zusammenzutreffen und miteinander zu quatschen. Es ist jetzt die 10. Folge von Sound of Magdeburg. Könnt ihr es glauben?
Glückwunsch. Glückwunsch.
Dankeschön. Nice. Ein kleines Jubiläum. Also ich durfte schon so einige Leute interviewen und jetzt gehört ihr auch mit dazu.
Yay. Wen hattest du denn schon so?
Ach, von der Regina Dolores Thieler-Hinz, der Kulturabgeordneten.
Mhm, okay.
Da war ich bei ihr im Büro unterwegs. Ansonsten eine Drag Queen, Clemens.
Oh, wow.
Er hat vorher im Theater gearbeitet und durch Instagram habe ich herausgefunden, dass er eine Drag Queen war. Mhm. Also ist. Und aber auch, oh Gott, wen habe ich noch alles interviewt? Ist schon auch alles eine Weile. Natürlich neuerdings Christopher Street Day. Mhm. Das war ja nämlich jetzt hier auf dem Marktplatz.
Die Techno-Szene hast du ein bisschen beleuchtet, habe ich gesehen.
Genau. Patrick Dreh. Mhm. Ne? Und Seth Van Rensum. Mhm. Also es waren alles sehr spannende Gespräche und ich hoffe, dass ich mit euch jetzt auch ein spannendes Gespräch führen darf. Erzählt mal, fürs Publikum, für die Personen, die euch noch nicht kennen, wer seid ihr?
Ja, wir sind Screw FM, eine Rockband aus Magdeburg. Uns gibt es jetzt seit ein bisschen über 10 Jahren. Ich glaube, wir haben dieses Jahr auch 10-jähriges Jubiläum, passend zur 10. Folge. sind gerade im Finalisieren unseres zweiten Albums und planen dafür unsere Record-Release-Party. So der Stand ungefähr.
Ja, und wir sind 5 Jungs. Wir kommen alle hier mehr oder weniger aus der näheren Umgebung. Und ja, haben uns, wie gesagt, so vor 10 Jahren, damals hatten wir noch einen anderen Bassisten, haben uns zusammengefunden und haben festgestellt, dass wir sehr viele Überschneidungen haben, was unseren Musikgeschmack angeht. Und dann haben wir es ist wirklich wie in einem klischeehaften Buch, nach einer durchzechten Nacht in Berlin, nach einem Konzert, sind wir dann mal zu viert damals in den alten Proberaum von Chris und Tiny gegangen haben dann einfach ein bisschen rumgejammt und das ist bis heute tatsächlich ein Song, den wir so in abgewandelter Form davon, weil damals hatte er noch einen anderen Text
und war ganz anders aufgebaut.
Genau, den spielen wir noch bis heute, diesen Song und wir haben immer noch Spaß daran, wir haben uns alle eigentlich, habe ich das Gefühl, super lieb, immer noch nach 10 Jahren.
Ja, doch, klar. Voll.
Und sind über die Jahre halt auch immer mehr zusammengewachsen und ich habe das schon öfter mal im Proberaum gesagt, für mich ist das wirklich wie so Familie inzwischen.
Ja.
Das klingt mega schön irgendwie.
Ja.
So eine kleine Bruderschaft, kann man ja sagen.
Fast. Ist so, ja.
Erzählt mal, was ist denn eigentlich euer Genre? Was spielt ihr denn?
Oh Gott.
Das ist super schwer. Ich glaube, jede Band, die du fragst, die das machen soll, sich selbst irgendwo einordnen in irgendeine Schublade, das ist total schwer für uns, das selber zu machen. Ich glaube, am besten ist es, wenn jede Hörende sich selbst ein Bild macht. Ich würde es wahrscheinlich am ehesten in so eine Mischung aus Hard Rock und Indie schieben. Relativ modern, nicht zu hart, nicht zu weich.
Bisschen progressiv.
Bisschen progressiv, immer irgendwie. Wir versuchen uns immer ein bisschen an unseren aktuellen Musikgeschmäckern entlang zu hangeln und da entstehen die Werke eigentlich immer so aus dem Gefühl heraus. Also wir wollen uns selber auch nicht irgendwie auferlegen, eine bestimmte Musikrichtung zu bedienen und deswegen ist das immer sehr unterschiedlich. Ich glaube, unser neues Album ist ein bisschen naja, nicht sanfter, das ist auch das falsche Wort, aber es hat, glaube ich, mehr melodiöse Strukturen.
Mehr Finesse.
Oh.
Als das erste, das war schon deutlich schwerer und deutlich härter. Da war es uns auch noch irgendwie wichtig, so ein bisschen diesen Stoner-Einfluss irgendwie mit zu formulieren. Da sind wir ein bisschen nicht weg von, das ist auch falsch. Ist super schwammig. Ich glaube, ihr hört schon alle, dass das schwer ist für uns da.
Wir sind gerade in einer anderen Era.
Mhm. Erzählt mal, ihr habt es schon angesprochen, das Album. Mhm. Ihr habt schon nämlich ein Album und zwar, wie hieß es nochmal?
Electric Pill.
Genau, Electric Pill. Und ich muss sagen, einer der ersten Songs, die da waren, haben mir eigentlich ziemlich gut gefallen.
Okay, ist
so Hard Rock, also geht das schon so eher Richtung Metal? Oder ist das eher wirklich schon eher so grob Hard Rock?
Ja, also da, ich weiß nicht, ob Karl da jetzt zustimmen würde, aber Karl war eben unser zweiter Gitarrist.
Ist unser zweiter Gitarrist, genau.
Der hat damals noch relativ viel Metal gehört und ich weiß nicht, ob er jetzt noch so viel hört. Jetzt ist er eher so auf der Prog-Rock-Schiene und Stoner-Schiene seit vielen, vielen Jahren. Und der hat dann auf jeden Fall ein paar Einflüsse reingebracht, die auch ein bisschen härter waren. Also ein paar Songs, wie zum Beispiel Velvet, finde ich, der geht schon eher so in die bisschen doomigere Metal-Richtung fast.
Ja, ich glaube, so ein Metal-Einschlag kann man nicht von der Hand weisen, was auch nichts Schlechtes ist für uns so vom Hörgefühl. Ich glaube, woran ich mich immer störe bei dem Begriff Metal, ist, dass es sehr schnell in diese ganz harte Schiene reingeschmissen wird. Und ich glaube, dafür sind wir einfach nicht hart genug. Also sowohl vom menschlichen her als auch vom musikalischen her fühlen wir uns da nicht ganz so mit abgeholt, wenn man uns als Metal-Band beschreibt. Deswegen nutzen wir lieber diesen Hard-Rock-Begriff. Aber wie gesagt, wenn jemand meint, das ist Metal, dann ist das auch fein für uns. Es ist also in der Entstehung, ist es jetzt nicht so, dass wir versucht haben, so schwer und so hart und so böse wie möglich zu klingen, was ja schon oft in der Metal-Szene so ein bisschen der Wunsch ist bei Musikschaffenden. Aber ist es okay. Also voll in Ordnung.
Wie war denn der Prozess für euch für das erste Album? Also ich meine, für alle Musiker ist das immer so ein Debüt, so ein Highlight, sich in das Album reinzustürzen. Aber es ist auch sehr schwierig, denn man hat so viele Ideen und man hat aber auch nicht so viel Platz. Und das alles unter einem Hut zu bringen, wie war der Prozess für euch?
Ich fand es ziemlich spannend, weil wir damals, wie gesagt, uns erst gefunden hatten und eigentlich innerhalb des ersten Jahres waren eigentlich schon so ziemlich alle Songs des Albums fertig, weil Karl schon viele, oder was heißt viele, einige Songs geschrieben hatte und dann haben wir noch einige Songs zusammengeschrieben und so hat sich das dann alles relativ schnell entwickelt. Das heißt, da war noch nicht so dieses krasse Zusammengehörigkeitsgefühl da, weil da jeder noch so ein bisschen, finde ich, versucht hat, mal aus seiner eigenen Stilrichtung irgendwie so das meiste mitzubringen. Was ich, finde ich, jetzt beim zweiten Album wesentlich, kohärenter irgendwie anfühlt. Und dementsprechend war das erste Album war halt einfach ein wilder Ritt, weil wir alles selber gemacht haben.
Es war damals auch zu der Zeit, wir haben uns zusammengefunden, wir hatten erst zusammen gearbeitet, irgendwie in der Kneipe im Riff damals, als es das noch gab.
Ach ja, das Riff.
Ja, das gute alte Riff. Shoutout an das gute alte Riff und alle, die dort irgendwie mit uns die Zeit verbracht haben. Das war eine tolle Zeit, aber wir wollten halt die Musik so schnell wie möglich tauglich für die Bühne bringen. Also es war uns irgendwie wichtig, dass wir handlungsfähig sind als Band. Also wir haben da Spaß dran. Wir haben uns gefreut, dass wir uns irgendwie gefunden haben und waren alle voll in diesem wow, geil, jetzt entsteht hier gerade was und so diese Aufbruchstimmung im romantischsten Sinne. Und dadurch waren diese grundlegenden Songstrukturen, die schon da waren, auch super zielführend für uns. Und dann hat jeder irgendwie seinen Senf da ein bisschen mit reingebracht. Für uns war es halt extrem wichtig, irgendwas zu haben und dadurch war dann dieses, wir gehen ein Album an, auch eigentlich nur der nächste logische Schritt. Und dann hat Pete sich da ganz gut reingearbeitet, sich Equipment besorgt, uns Equipment besorgt. Vieles über die Konzerte, die wir gespielt haben, wurde dann direkt irgendwie reinvestiert in gutes Aufnahmeequipment. Und dann haben wir uns einfach im Proberaum so ein Setup gebaut, dass wir da irgendwie ja so schnell wie möglich Demos aufnehmen können. Und das war natürlich extrem zuträglich für die Bearbeitung der Songs, ne? Wenn man da mal Demos hat und irgendwie selber nochmal zurückhören kann, wie klingt das, was kann man an der Stelle vielleicht noch besser machen, und ja, dann war der Prozess eigentlich, weiß ich nicht, ewig hat es gedauert. Also wir haben Ende 2013 unser erstes Konzert gespielt und 2017 kam die Platte.
Nee, 2015.
2015 kam die Platte, so verschiebt sich das.
Das war gar nicht so lang.
Für mich hat es sich ewig angefühlt, wenn das jetzt ein bisschen
Es waren, glaube ich, so vom ersten Konzert bis das Album veröffentlicht wurde, mit Musikvideo und allem, was wir dazu gemacht haben, CDs, T-Shirts und sowas, es waren 1,5 Jahre.
Okay, dann habe ich da einfach ein bisschen was durcheinander geschoben. Aber gefühlt war es trotzdem, es ändert nichts an dem Gefühl, was ich oder wir dort hatten. Es war einfach ein ewiger Prozess. Wir haben die Songs gefühlt 1000 Mal umstrukturiert, wieder neu aufgebaut und sind damals dann irgendwann dort gelandet, wo wir gesagt haben, so jetzt wagen wir den Schritt und melden uns bei irgendeinem
Hersteller.
Presswerk.
Ja.
Hersteller und
Presswerk.
Ja, genau. Und ja.
Wie viel Zeit habt ihr so im Alltag daran verbracht? Also wart ihr so, also ich weiß nicht, macht ihr Musik hauptberuflich oder macht ihr das, also nebenher, sage ich immer so vorsichtig, weil für Musiker ist ja also immer so das Herz und Blut und so nebenbei, also ich meine, selbst wenn man auf Arbeit ist, denkt man an die Musik so ein bisschen. Wie viele Stunden denn habt ihr so jetzt körperlich an dem Album so verbracht?
Puh.
Das ist super schwer zu sagen. Also ich glaube, der eine mehr, der andere weniger, mal mehr, mal weniger. Es ist ja immer so, dass aufgrund der verschiedenen einzelnen Lebenssituationen, in der wir fünf uns befinden, jeder hat so sein Köfferchen zu tragen, Studium, Arbeit, Familie. Und dadurch ist es mal mehr und mal weniger bei jedem Einzelnen von uns. Also es ist nie so, dass es eine absolute Disbalance gibt, dass drei von uns irgendwie komplett Vollgas geben und die anderen sich zurücklehnen. Es ist schön, dass jeder den anderen dann unterstützt, wenn er merkt, da ist ein bisschen Akku raus und da braucht ein bisschen mehr Zeit für andere Dinge. Ich weiß nicht, also wir proben in der Regel einmal die Woche im Proberaum gemeinsam und wir streben an, dass jeder sich irgendwie mindestens einen anderen Tag in der Woche nochmal zu Hause damit ein bisschen auseinandersetzt, damit wir einfach vorbereitet zu einer Probe kommen und irgendwie auch was schaffen. Also jetzt ist natürlich super viel Organisation dabei mit dem zweiten Album und so weiter, dass man da wieder viel mehr Orga betreiben muss und sich mit Leuten unterhält, die irgendwie mit einem zusammenarbeiten. Deswegen verschiebt sich da wieder so ein bisschen der Effort, den jeder Einzelne reinsteckt, aber musikalisch sind wir da, glaube ich, alle well balanced. So, da hat jeder seinen Anteil am musikalischen Schaffen.
Also ja, früher, als wir alle noch mehr oder weniger studiert haben, da ist auf jeden Fall wesentlich mehr Zeit reingeflossen. Also wenn ich überlege, was wir teilweise Ewigkeiten im Proberaum saßen. Ja. Also unsere Probezeiten haben sich eben jetzt auch dadurch, dass sich die Lebensumstände einfach auch geändert haben, ist man dann eben immer so ein bisschen pressed for time. Und dementsprechend kann dann nicht mehr so viel Zeit abgeknapst werden, weil andere Sachen eben ein bisschen mehr Priorität haben. Aber das hat eben auch im Endeffekt dazu geführt, dass wir einfach versuchen, ein bisschen konzentrierter und strukturierter zu arbeiten. Ich glaube, was auch so nach 10 Jahren dann mehr oder weniger unvermeidlich ist, außer man lernt gar nicht aus seinen Fehlern, was wir zumindest versucht haben umzusetzen. Und ja, also wenn ich überlege, ich glaube, früher konnte man schon so sagen, dass locker 2 bis 3 Tage die Woche, so aber richtige Arbeitstage, für alles, was mit der Band zu tun hatte, draufgegangen sind.
Ja, bei dir war es ja auch noch ein bisschen mehr, ne? Du hast Videos geschnitten, du hast die Audios gemixt und da irgendwie auch noch die physische Arbeit reingesteckt. Und wir haben ja nur so ein bisschen die, sagen wir mal, kreativ-finderische, musikalische Arbeit gemeinsam gemacht. Ne? Mhm. Also, da war ja noch mal viel mehr Zeit, die da reingeflossen ist.
Aber man nimmt es eben auch nicht so wahr. Also wenn ich überlege, mir macht alles, was sich um Musikproduktion dreht, macht mir unheimlich viel Spaß. Ich habe mir alles prinzipiell selber beziehungsweise durch YouTube-Videos beigebracht. Sei es jetzt aufnehmen, mixen, mastern, Musikvideos drehen, Fotos machen, keine Ahnung was. Schlagzeug spielen habe ich mir auch selber beigebracht. Also,
ja, hört man auch.
Es lebe der Gott YouTube.
Ja. Also, so, wenn man erstmal sich diese ganzen Grundlagen schafft, dann ist man auch ganz anders bei dem Thema dabei. Und es ist halt so, wir verdienen damit nichts. Also, aber was wir da zurückkriegen, das ist
unbezahlbar. Wow.
Nein, es ist wirklich. Ich habe das auch schon öfter im Proberaum gesagt. Die ganze Zeit, die ich rein investiere, die ist für mich in dem Sinne nicht wichtig, weil ich ein Gefühl zurückbekomme, wenn wir zusammen Musik machen, dass ich nicht in Geld aufwiegen kann. Und das ist dann eben vollkommen fein. Und da bin ich dann eben bereit, auch viel, viel für zu opfern.
Ja, das ist auch wirklich so das, was uns ein bisschen, also nicht ein bisschen, sondern was uns wirklich ausmacht untereinander. Das ist zwar ein fester Termin in der Woche, so diese Probe, die wir haben, das muss irgendwie organisiert werden, dass es ins Timetable passt, aber es ist halt auch einfach wie ein cooles Treffen mit Freunden und wo man sich auskotzt, wo man das Leben Revue passieren lässt, was so passiert ist die Woche und jeder kommt auch immer mal mit einer schlechten Laune in den Raum und geht dann aber mit einer guten Laune wieder raus, weil wir irgendwie füreinander da sind und einfach Kumpels sind und das ist irgendwie das Schöne an der Sache, dass wir so lange zusammen irgendwie an der Mucke arbeiten. Deswegen kann man auch immer nicht sagen, wie viel Zeit und Effort man dann reinsteckt, weil es am Ende einfach wie damals so, wo man noch viel Zeit hatte. Hm. Da war es einfach ganz viel Spaß und jo, geil, heute machen wir wieder das und das und das. Und so ist es immer noch, bloß mit weniger Zeit. Hm. Also,
ja. Worüber handelt denn das Konzept Electric Pill?
Also für uns ist es auf jeden Fall erstmal so das Debüt gewesen. Wir haben uns selbst dran getraut, alleine Musik aufzunehmen, zu produzieren und irgendwie einen Vertriebskanal irgendwie zu organisieren. Also das ist zwar alles auf ganz, ganz kleinem Niveau, aber wir wollten halt irgendwie den Leuten bereitstellen, nach dem Konzert auch hören zu können, was wir auf der Bühne spielen. Wir haben schon immer gesagt, dass wir eine Liveband sind und dafür brennen, auf der Bühne zu stehen und das Album eigentlich nur das ist, was man braucht, um das halt mehreren Leuten irgendwie möglich zu machen, einen Eindruck von uns zu bekommen. Und ich glaube, das ist auch das Grundkonzept für uns. Also da ja. Jeder Song ist individuell. Das ist jetzt nicht, dass wir die Texte von Song 1 zu Song 7
Ich glaube, es sind
mit Interlude 8. Ja, der Interlude ist ja auch wurscht.
Ja, egal.
Wir haben jetzt uns kein Konzept gemacht, wie lange oder welchen Text oder welche Message wir drüber rüberbringen wollen, sondern es war vielmehr einfach, die Songs sollen für sich stehen, jeder Einzelne soll irgendwie seine Daseinsberechtigung haben. Und das haben wir für uns geschafft. Wir sind damit sehr glücklich gewesen und sind auch nach wie vor, aber wir haben uns halt entwickelt und deswegen ist Album 1 für uns schon sehr, sehr weit weg in den Köpfen und wir sind sehr froh, dass wir jetzt irgendwie was Neues kreiert haben, woran wir lange gearbeitet haben an den 6 Songs, die es jetzt werden. Hm. Aber das so ein richtiges Konzept gibt es, glaube ich, nicht. Electric Pill war so ein bisschen für uns das Wort, hier ist unsere Pille, gönnt euch die und dann wisst ihr, kommt ihr in unsere Stimmung, in unseren Mut, in unser Gefühl.
Wir wollten die Leute indoktrinieren.
Oh Gott. Ja, genau, Pete, das wollten wir.
Ja, nee, also, ja, das, was Chris gesagt hat und wie gesagt, so ein richtiges Konzept gab es nicht. Die Idee war, weil ich ohne Konzept nicht denken kann. Also ich muss mir irgendwie so einen gewissen Rahmen stecken, weil sonst die Kreativität einfach überbordet und dann du gar nicht mehr weißt, wo du hin willst. Und dementsprechend, wenn man sich so einen kleinen Rahmen setzt, war die Ausgangsidee einfach bloß, dass es ein Radiosender in Bumfuck Amerika irgendwo ist. Ich glaube, Little Rock hieß der Ort, in dem die allererste Radiosendung überhaupt ausgestrahlt wurde. Und deswegen hört man am Anfang des Albums eben auch so ein leichtes Radioknacksen.
Ach so, ja.
Eigentlich,
alles klar.
Eigentlich wollten wir dann noch so ein Radioansager-Intro machen, aber das haben wir dann, glaube ich, verworfen. Ja, so ein bisschen.
Das war, glaube ich, zu sehr von Queens of the Stone Age geklaut.
Ja, 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 deswegen. Also da kommt auch die Inspiration dafür her. Also das Queens of the Stone Age Album Song for the Dead.
Death. For the Dead. Ja, oh Gott, das ist peinlich,
Peter. Wir kennen gar keine Musik einfach.
Aber das ist eigentlich auch normal. Also ich habe Interviews von einem Gitarristen mal gehört, als er sein Album produziert hat und so, dass er sich komplett für mehrere, ich glaube so für ein komplettes Jahr oder so, von Außenmusik irgendwie distanziert hat, um halt sich selber zu fokussieren, weil sonst geht man sehr schnell in irgendwie ins Behaken, also in den Köpfen anderer Künstler und man hat irgendwelche Melodien und Texte im Kopf und man denkt, ach, das wäre eigentlich gar nicht so schlecht so. Genau, also das hat der Künstler eigentlich ganz schön gut getroffen. Ja, also ich finde, das ist eigentlich auch okay, wenn sich mal Künstler jetzt nicht mit anderen Künstlern jetzt direkt auseinandersetzen oder die Namen nicht kennen oder sonstiges, weil ich meine, man muss ja sein eigenes Album auf die Beine stellen.
Klar. Aber ich meine, im Endeffekt ist ja so ziemlich jede Kunst irgendwie ein Derivat aus verschiedenen Dingen, die dich eben beeinflussen.
Definitiv.
Sei es jetzt Musik, Kunst, Film, Politik, irgendwas Sozialgesellschaftliches, alles beeinflusst dich und dementsprechend fließt das da irgendwo mit ein. Und genau aus dem Grund bin ich eben auch ein großer Freund von so Genre-Mix. Was mir immer wieder Spaß macht, neue Sachen zu entdecken. Aber ja, wir schließen uns definitiv nicht ein, sondern ziehen von allem Möglichen, was wir erleben, Inspiration. Und das, finde ich, repräsentieren dann eben auch die Songs. Also, dass eben jeder Song irgendwie seinen eigenen Charakter hat und wir dann auf dem Album nur noch schauen, dass wir die in so eine Reihenfolge bringen, dass das eben auch das maximal schönste Hörerlebnis dann wird.
Ja, also ich finde das schön, weil ich meine, allgemein als Künstler kann man sich ja nicht wirklich abschirmen von Grenzen. Ich meine, alle Musikstile, die es ja gibt, die sind ja von irgendwie, irgendwo, irgendwem entstanden. Erzählt mal, neues Album. Neues Album, ihr habt es erwähnt, Album Release. Erzählt mal was dazu.
Willst du anfangen?
Mach mal ruhig, Peter.
Okay. Also wir haben so viel durchgemacht mit diesem Album. Es ist schon wieder Wahnsinn. Vor gut anderthalb Jahren wollte ich Chris umbringen. Das erstmal als
Metapher, ja. Leute.
Metaphorisch zum größten Teil. Nein, Spaß. Wir hatten uns vor knapp zwei Jahren darauf geeinigt, die Songs, die wir fertig hatten, in Eigenregie wieder aufzunehmen, also das Album selber zu produzieren. Wir hatten bessere Mikros, wir hatten bessere Software, wir hatten
geeinigt.
Eigentlich alles.
Stellt euch alle große Gänsefüßchen vor, geeinigt.
Die Klappe. Wir haben uns drauf geeinigt und dann kam irgendwann das andere, aber da komme ich noch zu. Naja, auf jeden Fall, wir hatten angefangen, die Songs aufzunehmen und waren, glaube ich, mit Song 2 waren wir fertig. Und dann haben wir über einen Kumpel von oder einen Bekannten von Tiny, unserem Gitarristen, die Möglichkeit bekommen, im Studio aufzunehmen. Und also das hat natürlich alles auch Geld gekostet so, aber für mich war das in dem Moment einfach bloß stark frustrierend, weil wir hatten uns darauf geeinigt. Ich habe mich einfach schon zeitlich, emotional auf den ganzen Prozess eingestellt, meine eigenen Songs wieder zigtausendmal zu hören während des Mixes und des Masters. Und dann hat sich aber kurzerhand ein großer Enthusiasmus aufgebaut und alle meinten so, ja komm, dann lass uns ins Studio gehen. Und ich habe das dann erstmal hingenommen und habe auch tatsächlich einen Moment gebraucht, das zu verarbeiten. Aber anderthalb Jahre später.
Er hat mich nicht umgebracht. Ich warte die ganze Zeit auf den Moment, an dem du aufklärst, warum du mich umbringen wolltest.
Ja.
Ja, also der Anstoß dieser Idee oder der treibende Motor in dieser Idee, das Album dann doch nicht in Eigenregie, sondern im Studio eben professionell aufnehmen zu lassen, kam dann eben von Chris und wurde von den anderen dann eben auch unterstützt. Und in dem Moment ist in mir einfach so eine kleine Welt zerbrochen, weil ich mich, wie gesagt.
Vielleicht muss man dazu sagen auch noch, dass wir das. Entschuldigung.
Sie hat bloß auf mich.
Ich habe nur reagiert.
Vielleicht muss man auch noch dazu sagen, dass Pete und ich immer uns gegenseitig gut aufreiben können, was sehr befruchtend ist, was Prozesse angeht, weil man dadurch natürlich immer wieder Input und Kritik auch irgendwie sich selbst zum Herzen nimmt und jemandem anders geben kann. Und zu der Zeit war es einfach viel. Und ich kann total nachvollziehen, dass dieser Umschwung auch von wir machen es alles selbst, Pete macht das gut, unser erstes Album ist toll geworden und er hat da richtig viel gelernt bei und diesem Wunsch eines jeden Musikers professionell in einem Studio seine eigenen Songs aufnehmen zu lassen und ihm damit als Drummer unserer Band und nicht als Produzent oder als Manager oder irgendwas unserer Band, sondern ihm als Drummer die Möglichkeit zu geben, sich nur auf das Drumming konzentrieren zu können. Das war eine schwere Zeit, aber ich glaube, dass wir beide jetzt als Co-Piloten, was diese Organisationsparts angeht, einfach so viel dazugelernt haben und uns jetzt zum Glück besser verstehen denn je, weil wir einfach genau wissen, warum, wer, wie, was, wann sagt. Und ich bin froh, dass er mich nicht umgebracht hat. Da sind auch, glaube ich, noch ganz viele andere Leute froh drum. Und ich glaube, er selbst auch.
Wer denn? Gut. Wer ist froh, dass du noch lebst? Sag's mir ganz ehrlich. Nein. Gut, okay. Spaß. Ja, also nur noch ganz kurz. Ich hätte halt auch niemals gedacht, weil über all die Jahre, die wir zusammen Musik gemacht haben, waren Chris und ich eigentlich meistens die beiden, die am ehesten aneinander geraten sind während der Proben, Auftritte, was weiß ich nicht was, weil wir einen völlig anderen Approach haben. Also in meinen Augen ist Chris Mr. 1000 Volt, der gefühlt immer für alles Energie hat. Und ich war derjenige, der immer so versucht hat, irgendwie in der Mitte von allem zu stehen und niemals zu extrem zu sein. Und
das
von
hat
daher,
mich wahnsinnig gemacht.
Ja. Und dementsprechend hat er mich dann immer versucht hochzuziehen, während ich meine Ruhe wollte. Und ich habe ihn versucht zu beruhigen, während er dann wieder Energie brauchte und sowas alles. Also wir sind halt nie so richtig auf einer Frequenz gewesen. Mhm. Und dementsprechend habe ich dann auch früher schon gewusst, ich könnte wahrscheinlich niemals mit den ganzen fünf irgendwie so, sollte es mal irgendwann dazu kommen, 2-3 Wochen auf Tour gehen. Ich würde danach entweder mich oder alle anderen körperlich beschädigen.
Du bist martialisch unterwegs heute.
Ja, ist echt krass, oder? Dabei bin ich gut ausgeruht. Und dann waren wir, wie gesagt, eine ganze Woche im Studio. Wir haben bei Freunden und Familie, haben wir in Berlin geschlafen. Und ich brauchte danach auch erstmal eine gute Zeit, nachdem ich mit den fünf Jungs da irgendwie rumgehangen habe, für mich allein, um wieder klarzukommen. Aber im Endeffekt ist was passiert, womit ich so nicht gerechnet habe und wofür ich jetzt im Endeffekt super dankbar bin, nämlich, dass ich und Chris super zusammengewachsen sind und auf einmal auf einer Wellenlänge funktionieren, wo wir uns gegenseitig wirklich wie in einem guten Tennismatch die Bälle zuspielen, aber das eben der längste Ballwechsel der Geschichte ist gerade. Und das finde ich super.
Schönes Bild.
Oh, das ist irgendwie wie so. Das klingt so wie so einem Disney-Film oder so, wenn so die Bösewichte und so sich aneinander andauernd irgendwie attackieren, dann wären sie beste Freunde.
Ja.
So ungefähr wie bei Toy Story.
Stockholm Syndrome.
Erzählt mal, also ihr habt jetzt demnächst also die Album-Release-Party. Mhm. Wann ist die denn?
Also wenn wirklich alles so funktioniert, wie es mir gestern in die Hand gesagt wurde sozusagen, also
in die Hand gesagt?
Ja, versprochen wurde, in die Hand versprochen. Das sagt man doch so, glaube ich, oder? Dass der 21. Oktober, 21.10.2023, der Tag ist, an dem das Album endlich das Licht der Welt erblicken darf. Es ist schon da, es ist physisch vorhanden und fertig. Und wir haben es quasi jetzt vor einer Woche abgeholt aus Leipzig von Randmusik. Und wir sind unendlich stolz und froh, dass es da ist. Es sieht toll aus, es fühlt sich toll an, es anzufassen. Das erste Mal Vinyl in der Hand zu halten, wo die eigene Musik drauf ist, war schon ein ganz besonderer Moment. Da ist uns allen irgendwie ein Riesenstein vom Herzen gefallen, aber irgendwie auch das Herz total aufgegangen. Wir freuen uns enorm drauf, dass dort auch so viele Leute mitgewirkt haben. Das will ich auch unbedingt loswerden. Wir haben ja ein Crowdfunding laufen gehabt, um das ein bisschen refinanzieren zu können, weil es halt wirklich, Entschuldigung, den Ausdruck, einen Arsch voll Kohle gekostet hat. Das für uns alle erstmal eine ganz schöne Wucht war. Und deswegen ist es so schön zu spüren, dass es Leute gibt, die uns unbedingt hören wollen und die auch genauso wie wir richtig Bock drauf haben, eine Platte von uns in der Hand zu halten. Und das ist ein unglaublich tolles Gefühl. Und deswegen freuen wir uns riesig auf diese Party und wollen dort alle Leute sehen, die Bock drauf haben.
21. Oktober, das ist übrigens ein Samstag, der beste Tag für Konzerte, merkt euch das.
Konzerte für Partys.
Ja. Partys. Genau, wir wollten es unbedingt so machen, dass die meisten Leute auch kommen können, dass die Möglichkeit besteht, dass man dort frei hat und nicht irgendwie auf den Donnerstagabend.
Oder Dienstag oder so. Dienstag.
Also das fällt aus, es soll eine Party werden, wir wollen echt dort einfach schön, wir suchen auch noch, aktuell sind wir noch an einem coolen Support dran, bei dem wir hoffen, dass das auch gut passen wird und da irgendwie ein musikalischer, toller Abend entsteht und man einfach zusammenkommt und sich gegenseitig irgendwie in den Arm nehmen kann und freuen kann darüber, dass es endlich soweit ist.
Ja.
Erzählt mal, wie heißt das Album, das jetzt rauskommt?
Das neue Album wird heißen A Long Story Short.
Und das heißt es nicht ohne Grund. Es hat sehr lange gedauert. Wir haben immer genug Material, das ist was ich vorhin auch noch zu dieser Unterhaltung sagen wollte. Es gab es noch nie bei uns, dass wir im Proberaum standen und nicht wussten, was wir tun sollen. Es ist immer genug Material da, aber die Auswahl zu treffen und zu sagen, wir arbeiten jetzt daran, ist eigentlich immer die größte Hürde. Wenn das passiert ist und wir irgendwie sagen, wir gehen diesen Song an, dann läuft das von alleine. Und irgendwie war es mit dem Album so ein großes Hin und Her. Wir haben die Songs alleine aufgenommen. Wir haben super viel über den Haufen geworfen, wieder neu umstrukturiert, dann andere Songs mit reingenommen und neue Songs geschrieben und irgendwie war das einfach ein Riesenprozess und deswegen ist am Ende sind diese 6 Songs auf Vinyl die Long Story Short. So,
so wie das Kapitel. Nein. Gehen wir jetzt mal kurz auf die Anfänge von eurer Band zurück. Ihr habt ja schon so ein bisschen erzählt von eurem ersten Album und so. Hin und wieder Haare raufen, hin und wieder Liebe.
Immer Liebe,
gerade was Musik angeht. Erzählt mal, woher kommt eigentlich der Begriff Screw FM?
Na, Piet, das kann wahrscheinlich Piet am besten beantworten. Ja.
Die Kassette spult. Warte.
Klick.
Ich
mach dann den Sand runter.
Sehr gut. Also, wir befinden uns im Jahr 2013. Es gibt ein paar Radiosender in und um Magdeburg. Also so digitales Radio war, glaube ich, zu der Zeit noch nicht so krass. Und auch, weiß gar nicht, Spotify, war das da schon so groß?
Gab es schon, aber ich glaube, es war noch nicht so.
War noch bei der Anfang. Das war so, wo
also
sich noch niemand.
Also man hat wirklich noch viel Radio und CD gehört. Und da wir zu dem Zeitpunkt dann eben auch viel im Auto unterwegs.
Niemand von
waren.
Uns hat illegal downgeloadete Musik gehört.
Nein.
Also.
Man ist in dem Alter viel im Auto rumgefahren und wenn man nun mal keinen CD-Spieler im Auto hatte, dann musste man, oder diesen schönen Kassettenadapter fürs Handy, der war auch cool, da musste man eben Radio hören. Und da wir aber große Rockfans schon immer waren, war eben das Angebot, was über die Spannweite an Radiosendern verfügbar war, eben nicht ausreichend für uns. Und das hat uns ein bisschen gestört, weil wir uns einfach Repräsentation gewünscht haben von eben Rockmusik im Radiobereich, weil du kannst nicht immer nur Pop, Hip-Hop, R&B und sowas spielen. Du musst eben auch andere Leute für dich begeistern.
Es gab schon Rock-Sender sozusagen und die gibt es auch heute noch, aber da ist halt viel so die populäre Rockmusik, die die breite Masse hören möchte und das ist cool, die mögen wir auch, zum Teil auch sehr, sehr gerne, aber es hat halt nicht gereicht, um die musikalische Vielfalt abzubilden, die die Rockmusik und die Rockszene und alles, was mit Gitarren zu tun hat, irgendwie abbilden kann.
Und wenn ich den 25. Song von Volbeat hören muss innerhalb von 2 Stunden, dann hängt es mir irgendwann zum Hals raus.
Auch wenn wir überhaupt keine Namen nennen wollen gerade.
Nee, also ich habe nichts gegen Volbeat. Ich will bloß nicht den gleichen Song 15 Mal am Tag hören.
Ja. Ich glaube, so geht es so vielen Leuten, die irgendwie das Radio irgendwie am Tag so 24/7 hören.
Ja.
Ja. Da ging es mir auch schon mal so.
Und man hat halt das Gefühl, dass irgendwann diese Schleife wieder von Anfang an anfängt. Also, dass man eine Playlist hat, die gebaut wird. Und ich finde, das ist heutzutage eigentlich eine Unart, weil es gibt so viel Musik, die man irgendwie streuen könnte. Mhm. Wenn man aber dann einfach für eine Woche so zwei Playlists baut und die dann abspulen lässt und dann auf Repeat die wiederkommen, dann ist es einfach irgendwie frustrierend. Und jeder, der schon mal 10 Stunden irgendwie gearbeitet hat und den gleichen Sender hören musste, weil irgendwie das nun mal läuft, der weiß genau, wovon ich spreche oder wir sprechen.
Und da haben wir uns dann eben einfach gedacht, ja, scheiß aufs Radio, wir machen unseren eigenen Radiosender, was dann eben das erste Album so quasi war. Ja, scheiß aufs Radio.
Deswegen Screw FM. Ja, finde ich eigentlich eine gute Idee. Ja, schon cool. Ich habe schon des Öfteren so Sticker auf Laternen und so gesehen und dann habe ich mich ja gewundert, so Screw FM, was bedeutet eigentlich
das? Haben wir natürlich nicht selber dorthin geklebt.
Nein. Es waren irgendwelche Vandalisten.
Genau. Vandalisten.
Vandalen vielleicht?
Oh Gott, fuck me. Vandalen, ja.
Okay, also Screw FM geht auf die Radiogeschichte zurück. So, ich habe schon ja rausgehört, ihr kanntet ja noch das Riff. Ich habe auch tatsächlich schon einen Monat im Riff mal gearbeitet.
Ach echt?
Ich glaube, ich habe schon mal dein Gesicht mal gesehen, aber es war schon so lange her und es war nur ein Monat. Und also gehe ich davon aus, dass ihr Magdeburger seid.
Jein.
Also Wahl-Magdeburger, aber wir kommen aus verschiedenen Ecken, ja.
Alles klar. Also ihr seid quasi zum Studium mehr oder weniger hierher gekommen und habt euch irgendwie getroffen und dann also ist Screw FM entstanden.
Ich glaube, der einzige richtige Magdeburger ist Tiny.
Also ich bin in Magdeburg geboren, aber in Wolmerstedt aufgewachsen.
Genau, du bist aus Wolmerstedt dann wieder hergekommen. Tiny hat, glaube ich, immer hier gelebt. Der war zwischendurch mal zum Studieren in Chemnitz, aber ist dann wieder hergezogen. Ich komme ursprünglich aus Brandenburg, also südlich von Berlin. Und bin auch zum Studieren hergekommen und Max und Karl kommen aus Oschersleben. Oschersleben. Also alles Umland irgendwie von Magdeburg, ist es jetzt nicht so, dass wir eine halbe Weltreise
München machen. Oder?
Es hat uns wie ein Magnet alle magisch hierher gezogen.
Genau. Pete liebt übrigens Bilder malen mit Worten. Deswegen macht er das ständig.
Das ist der Künstler.
Ich bin ein Künstler, hast du gehört?
Meine Mama hat gesagt, ich bin ein Künstler.
So, also gehen wir jetzt mal wieder auf den Punkt zurück. Ihr seid Magdeburger, kann man jetzt so sagen. Ja. Erzählt mal, als Screw FM Band habt ihr ja schon so ein paar Highlights miterlebt. Die ersten Auftritte, die kleine Tour. Was waren denn so die Highlights in Magdeburg, die ihr so als Band miterlebt habt?
In Magdeburg.
Also das Erste, was mir da sofort einfällt, ist halt eigentlich das zweite oder erste öffentliche Konzert, was war, das war Bundstadt Braun, nee, aber dann haben wir in dem Jahr den Talentverstärker mitgemacht, zusammen mit den Jungs von Berlin Syndrome damals, das Ding gewonnen sozusagen und dann unseren ersten Festivalauftritt beim Rocken am Brocken darüber gewonnen, was für uns halt schon Next Level war, so wir dachten, wow, krass, was hier plötzlich möglich ist und damit haben wir überhaupt nicht gerechnet, uns kannte ja im Grunde keiner und dann haben wir irgendwie diese Publikumsehrung dort gewonnen und das war für uns ein Big Deal, also ich glaube, nach wie vor ist das in unserer Bandgeschichte eine der Top-Momente
gewesen. Also das war, ich habe das damals nie so wahrgenommen, ja, das war schon ein ziemlich steiler Start eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Und dann haben wir, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, 2017, 2018, mit Kadaver zusammen.
Ja, mit Kadaver in einer Factory gespielt.
Genau, also Kadaver ist eine ziemlich große, ich weiß gar nicht, wie man sie bezeichnet. Also ich glaube, die ursprüngliche Bezeichnung war mal Proto-Metal. Mhm. Die gehen halt so ein bisschen in die Sabbath-Richtung,
ja.
Beziehungsweise eben so mehr 70er Jahre Heavy Rock, sowas. Ist ziemlich, ziemlich geniale Mucke. Also wir waren auch so eigentlich fast jedes Jahr auf mindestens einem Kadaver-Konzert und von daher war es für uns dann dieses Ding, okay, wir können als Support für Kadaver in Magdeburg spielen, war super genial. Mhm. Also das Gefühl für eine Band zu eröffnen, die für uns so einen großen Stellenwert hat, war auch da schon ein sehr überwältigendes Gefühl, auch mit den Jungs dann irgendwie danach nochmal einen kurzen Schnack halten zu können über deren Erfahrungen, deren Werdegang und sowas alles. Und es ist, glaube ich, bei jeder Band gleich so die Meilensteine, die du erreichst, die musst du dir auch wirklich immer wieder vor Augen halten, dass du eben gute Erinnerungen an das Ganze hast, weil A kann es schneller vorbei sein, als dir lieb ist, weil mal irgendjemand aus der Band aussteigt und das gibt dann so einen Anstoß, dass alle anderen dann auf einmal auch keinen Bock mehr haben. Mhm. Oder du bist eben wirklich darauf aus, Erfolg zu haben und auch da musst du dir dann immer wieder die Motivation eben durch diese kleinen Meilensteine holen und das waren so die zwei Sachen jetzt auch, die mir einfallen.
Ja, dann ist es halt immer cool, wenn man irgendwie mitkriegt, dass man befreundete Bands oder Kumpels hat in Deutschland und der Welt sozusagen. Also ich erinnere da jetzt an so ein Konzert, was wir in Köln spielen konnten. Da sind wir für eine Band eingesprungen, die wir ganz früher mal kennengelernt haben, die eigentlich in Australien beheimatet ist und die waren gerade auf Deutschland-Tour und haben halt gesagt, unser Sänger kann das Konzert nicht wahrnehmen, könnt ihr einspringen. Und das war für uns auch ein total cooler Moment, zu wissen, es gibt irgendwie auf der Welt Leute, die uns kennen, die wissen, alles klar, die gibt's hier in Deutschland, die schreiben wir jetzt an und fragen, ob die irgendwie da sind. So. Und das ist total cool als kleiner Furz in der Band Welt von Deutschland oder der Welt, sind wir irgendwie trotzdem gefragt gewesen. Und das hat uns stolz gemacht und deswegen haben wir noch natürlich gerne die Reise auf uns genommen nach Köln und zurück an einem Tag dort spielen und dann alles wieder einladen und ab nach Hause. Das macht man dann total gerne und das gibt einem dann auch genau dieses Feedback, was man braucht, um weiterzumachen. Ja,
der SWM-Talentverstärker, der ist ja schon so eine kleine der hilft schon so einigen Künstlern irgendwie.
Kleines
hier, ne?
Sprungbrett ist es auf jeden Fall. Ja.
Also ich habe da auch teilgenommen. Harlequin war ja neuerdings auch dabei, die haben jetzt auch gewonnen.
Hab ich auch gesehen.
So viele Bands waren eigentlich. Also
die fahren doch jetzt auch zum Local Heroes, ist das richtig?
Genau, genau. Also die fahren jetzt zum Local Heroes jetzt am Wochenende.
Ja.
Local Heroes.
Genau.
Also für euch war auf jeden Fall so, dass der SWM-Talentverstärker ein Sprungbrett. Was sind denn so die Standorte in Magdeburg, wo ihr voll gerne gespielt hättet oder habt?
Ich glaube, es gibt fast keinen Ort in Magdeburg, wo wir noch nicht gespielt haben.
Wir haben vergangene Woche endlich das Kreuz bei der Datsche setzen können. Wir haben uns wirklich sehr lange irgendwie, was heißt bemüht? Wir haben den einen oder anderen Kanal genutzt, um dort uns ins Gespräch zu bringen und sind sehr, sehr froh und stolz, dass wir dort endlich die Bühne auch mal von oben sehen konnten, weil wir es einfach total geil finden dort für Sommerkonzerte. Open Air ist das einfach die Adresse, die ich so kenne. Ich glaube, ich kenne nichts Vergleichbares und das war eine absolute Ehre für uns, dort spielen zu können. Und wir hoffen sehr, dass das auch wieder passieren kann, weil die Datsche ja bekanntermaßen nicht unbedingt für kleine Local-Rock-Bands vor allem irgendwie die Pforten öffnet. Aber das glaube ich, das findet vielleicht auch ein bisschen so ein Umdenken statt und wir haben auf jeden Fall gezeigt, dass es gut ankam. Und sind da sehr, sehr dankbar. Das haben wir, glaube ich, auch an dem Abend gut zu verstehen gegeben.
Zählt mal so auf, welche Standorte ihr so gespielt habt. Also ihr habt schon gesagt, Datsche, was noch?
Factory, Stübchen.
Was ist das Stübchen?
Das ist in einer Festung Mark, so ein kleines.
Ach so, alles klar. Mhm.
Ein kleines extra Abteil.
Dann haben wir in einer Markthalle gespielt.
In einer Feuerwache.
Okay, Riff haben wir gespielt. Stern haben wir gespielt. Im Flower Power haben wir gespielt.
Ich finde, so im Riff war eigentlich immer ganz cool, weil die haben ja immer so eine kleine Bühne da aufgehabt.
Ja.
Wo eigentlich mal so dieses Sofa drauf stand.
Ja.
Aber hin und wieder Karaoke oder sonstiges. Ach ja, diese Karaoke-Nächte. Mhm. Ach ja.
Wir alle lieben sie. Wir alle haben sie geliebt.
Das war auch immer so für uns diese Abende, wo wir dann mal, weil Chris eben hauptsächlich damals gesungen hat, und das waren für uns damals so die Momente, wo dann alle mal aus der Band irgendwie sich auf die Bühne stellen und ein bisschen die Sau rauslassen konnten.
Das haben wir auch einfach, das war einfach mal cool, weil wir dort gearbeitet haben, auch zu großen, sehr großen Teilen. Und das Schöne war ja, dass wir alle mal einen Mitarbeitertisch hatten. Das kennst du ja dann sicherlich auch aus deinem einen Monat oder zwei Monate, was hast du gesagt? 3 Monate?
Ja, 1 bis 2 Monate habe ich da ungefähr so gearbeitet. Ja.
Und das war natürlich blöd für die Abrechnung am Ende des Monats, weil natürlich immer erst der Tisch gedeckelt werden musste. Aber schön war es halt auch, wenn man irgendwie sorgenfrei in einer Kneipe einen ganzen Abend verbringen konnte, ohne am Ende dort seine Kohle komplett auf den Tisch packen zu müssen. Und dann haben wir eigentlich alle dort immer gesessen bis in die tiefen Abend- und Morgenstunden und uns dort einfach nur gut gehen lassen.
Also für mich ist auch nach wie vor eigentlich so bei allem, wo wir schon überall gespielt haben, wir sind übrigens noch im November auch nochmal im Moritzhof.
Auch eine weitere Nadel auf der musikalischen Landkarte Magdeburgs.
Ja, genau. Ich muss sagen, die krassesten Vibes und das beste Gefühl hatte ich aber irgendwie immer im Riff. Also wir haben da, glaube ich, 2 oder 3 Mal gespielt. Und da tropfte dann im Endeffekt der Schweiß von der Decke. Es ist einfach, wenn du dort gearbeitet hast oder arbeitest und alle Leute, die da sind, kannst du schon. Also wenn es nicht deine Freunde sind, dann ist es wenigstens der erweiterte Bekanntenkreis, der dort ist. Und wenn du dann irgendwie 100, 120 Leute fast hast, die dir alle jubelnd zuschreien, das ist unbeschreiblich.
Ja, das war schon echt magisch. Also gerade, weil es halt auch unsere Geburtsstätte ist als Band. Wir haben uns dort alle kennengelernt irgendwie. Und das war schon für uns immer ein besonderer Moment, dort dann auch zu spielen, das alles aufzubauen. Wir kannten ja die Leute, wir konnten mit denen reden wie mit Freunden und nicht wie mit einem unbekannten Veranstalter, den wir erstmal beschnuppern müssen, sondern man wusste genau, wer dort gegenüber sitzt und die kannten auch die Mucke und die kennen uns als Leute und wir kennen die Gegebenheiten vor Ort, wir wissen, wie wir uns dort bewegen können und das war immer schön und da sind wir auch ein bisschen nostalgisch, wenn wir dran denken, weil das für uns ein ganz, ganz besonderer Ort war. Wir haben auch in der Corona-Zeit, als ja dann alles irgendwie so ein bisschen, wie sagt man das, freundlich ohne
runtergefahren.
Runtergefahren wurde und man halt keine Kneipenszene mehr hatte. Das Riff ist dem Ganzen auch dann zum Opfer gefallen. Da haben wir auch einen kleinen Song für die Kneipe in unserer Straße sozusagen geschrieben. Und das war so eine letzte Ehre, die wir der Geschichte irgendwie dort erweisen wollten. Das ist ein sehr, sehr besonderer Ort für uns gewesen, ja.
Oh, das klingt irgendwie traurig, aber auch schön.
Ja, voll.
Also ihr habt schon so einige Veranstaltungsorte aufgezählt. Und ich finde, das macht auch so ein bisschen Magdeburg aus, weil diese Szene, nicht nur die Kneipenszene, sondern auch allgemein so die kleinen Veranstaltungsorte machen einfach die Kultur Magdeburger von Magdeburg viel schöner. Also gerade so für junge Menschen, die hierher kommen. Und also zum Beispiel, als ich hergekommen bin, hatte ich null Ahnung, dass es hier sowas gibt. Mhm. Und ich war ein bisschen frustriert, weil ich mir so dachte, okay, ja, ich liebe zwar das Theater und so, aber ich möchte ja auch mal so hin und wieder mal in die Kneipe und einfach mal eine Band hören oder so oder auch mal Karaoke machen oder so. Und dann erst durch die Jahre, also gut Jahre, ich bin ja nur 25, aber durch die Zeit durfte ich oder habe ich halt durch Mund-zu-Mund-Propaganda quasi hin und wieder Orte kennengelernt. Würdet ihr euch mehr solche Orte wünschen?
Ich glaube, dass ganz viel passiert ist. Jetzt, wo du das ansprichst, fällt mir auch noch weitere Sachen an, wie top aktuell Hubbrücken-Festival zum Beispiel, da haben wir.
Genau, das ist ja jetzt morgen.
Genau, letztes Jahr gespielt? Mhm. Letztes Jahr gespielt, genau. Das war kurz bevor wir ins Studio gefahren sind, da haben wir nochmal alles auf Herz und Nieren auf der Bühne probieren können. Weil wir auch live aufgenommen haben, war das tatsächlich ein sehr, sehr cooles, eine sehr, sehr coole Übung und eine coole Generalprobe. Aber auch die ganzen Campus-Geschichten, ne, von der Uni, so diese Campus-Festivals, die es da mal gab oder gibt. Bin ich jetzt nicht mehr so drin, was da gerade so aktuell ist. Aber auch da haben wir ja gespielt und das ist total cool. Also ich mag sehr, dass die Magdeburger Musikszene im Allgemeinen, ob das jetzt Rockmusik ist oder Techno oder Singer-Songwriter oder in welche Richtung auch immer es gehen mag, schon relativ gut aufgestellt ist, glaube ich, im Verhältnis zu anderen Städten.
Sie ist auf jeden Fall sehr wehrhaft.
Ja.
Also wenn ich überlege, das Gespräch hatte ich mit Freunden vor Jahren schon mal, dass Magdeburg halt einfach eine Autostadt ist. Also alles ist hier darauf angelegt, dass du fußläufig mit dem Auto überall hinkommst. Also 5 Meter vorm Laden parken und dementsprechend ist eben auch alles mehr oder weniger so stark auf Konsum ausgerichtet, dass die Erholung oder eben auch der Kulturbereich meiner Meinung nach eher auf älteres Publikum zugeschnitten ist und sich die jüngere Generation tatsächlich, ich will nicht sagen im Untergrund organisieren muss, aber es ist schwer, unabhängige Kulturkonzepte auf die Beine zu stellen, wenn da nicht jemand mit einem Namen, der schon in der Magdeburger Geschichte irgendwie seit 20 Jahren Bestand hat, dahinter steht. Also wenn ich überlege, wie lange es gedauert hat, bis zum Beispiel sowas wie Glasi Open Air überhaupt stattfinden konnte.
Übrigens die 8. Folge, so nebenbei.
Sehr gut, hört sich an.
Wir waren ja auch zum Glück ein Teil davon dieses Jahr, haben uns sehr gefreut.
Ja.
Vergangenes Jahr haben wir auch schon im Ravelin gespielt und die Verantwortlichen davon sind dann wieder auf uns zugekommen. Das ist auch eine große Ehre, ne? Dass man weiß, wir sind in den Köpfen immer noch, oder was heißt immer noch, wir sind in den Köpfen präsent und scheinen da nicht irgendwie die Kanäle verloren zu haben über die Jahre. Das ist schon sehr schön, ja.
So, also von daher, so wir sind eventuell ein Beispiel dafür, weil wir haben inzwischen so einen halbwegs stabilen Namen in Magdeburg und dementsprechend werden wir dann auch mal für Konzerte eben angefragt, ab und zu auch außerhalb. Das ist jetzt auch schon 2, 3 Mal, 4, 5 Mal vielleicht passiert, dass uns jemand von außerhalb gefragt hat, ob wir in der Stadt mit denen zusammen spielen können. Aber ja, du brauchst halt irgendwie einen Namen, um erstmal in Betracht gezogen zu werden, was irgendwelche Veranstaltungen angeht. Und sonst sind halt, glaube ich, die Auflagen einfach zu krass. Oder die Leute sagen von Grund auf nein, wenn du kein vernünftiges Konzept hast oder sowas. Also
wir erwarten auch gar nicht, dass wir jetzt ständig im Gespräch sind. Das ist überhaupt nicht unser Ansinnen. Ich finde, Musik ist immer im Wandel und es gibt total viele tolle Künstlerinnen und Künstler in Magdeburg, die irgendwie aufstrebend sind, die jung sind, die Bock haben, was irgendwie Neues zu kreieren. Ich habe da ganz viele Bands und Künstler im Kopf, die mir da jetzt einfallen. Ich würde ungern Namen nennen, aber es ist eine florierende Musikszene da und ich glaube auch, dass die durchaus Anerkennung findet. Ist manchmal schwierig, dann mit so ein bisschen traditionellerer, älterer Rockmusik, wir sind ja jetzt auch alle keine 20 mehr, was natürlich auch dazu beiträgt, das sehen wir auch total ein, wir sind 5 Kerle, die irgendwie schon mittleren Alters sind, das ist vielleicht nicht mehr ganz der Zahn der Zeit und das ist auch total okay, wir wollen ja nicht das Pferd ständig neu erfinden, sondern wir machen das, was wir aus Leidenschaft tun, das Rad neu erfinden und das Pferd nicht von hinten aufzäumen, so wollte ich sagen. Ihr versteht mich schon.
Dafür ist Chris übrigens Experte. Wortspiele einfach kombinieren.
Ja. Das liebe ich. Aber ist auch immer, bringt auch immer einen Lacher mit, oder?
Ja. Ich
glaube, der Kern von dem, was ich sagen wollte, ist angekommen. Es gibt total viele coole Künstlerinnen und Künstler in der Stadt. Und auch die brauchen die Bühne und wollen die Bühne genauso haben wie wir. Deswegen spielen wir uns da auch nicht auf oder vor, aber wir sind immer sehr froh und dankbar darüber, wenn die Leute auf uns zukommen und Bock haben, irgendwie was mit uns zu starten. Ansonsten machen wir es halt selber.
Ja.
Also ich finde, ihr habt das eigentlich ganz gut zusammengefasst. Was würdet ihr euch denn von der Magdeburger Politik, wenn es um die Kultur geht, wünschen? Also ich meine, klar, ihr habt es schon aufgezählt, dass es eine florierende Musikszene gibt. Es gibt sehr viele Orte, die sich auch jetzt wieder neu erfinden und versuchen, noch mehr Musiker und KünstlerInnen aus der Umgebung einzuladen, um denen halt auch eine Bühne zu bieten. Was würdet ihr euch denn von der Politik halt wünschen, um halt noch mehr Unterstützung quasi den KünstlerInnen zu bieten?
Also von meiner Seite aus, wenn ich auf Magdeburg gucke, dann sehe ich, dass wir unfassbar viele Studierende hier haben.
Hm.
Und trotzdem Magdeburg darauf angewiesen ist, dass auch viele junge Leute nachkommen, weil Magdeburg ist, glaube ich, auch eine ziemlich alte Stadt, also im Altersdurchschnitt. Und dementsprechend, klar, musst du dann irgendwie gucken, wie du dein Zielpublikum irgendwie bedienst, aber im Endeffekt, du kannst deine Kultur eben nicht nur darauf ausrichten oder deine Politik darauf ausrichten, dass die Leute, die, hate to say it, aber so in ein paar Jahren nicht mehr da sind, dass du es denen so gemütlich wie möglich machst und der Jugend aber so schwer wie möglich.
Mhm.
Deswegen, also vielleicht
kannst du das nochmal ausführen?
Anforderungen für Kulturprojekte einfach ein bisschen runterfahren, den Leerstand hier nutzen, dass man eben, ich meine, ich sehe es jetzt vereinzelt öfter mal, dass irgendwo kleine Ausstellungen sind, aber so, das könnte wesentlich mehr und auch mehr publik gemacht werden, dass eben die Kunstszene, Musikszene, was weiß ich was hier in Magdeburg, dass sie eben auch floriert und dass sowas nicht nur durch, wie du schon gesagt hast, Mund-zu-Mund-Propaganda irgendwie passiert, sondern dass auch die öffentlichen Kanäle sich ein bisschen mehr dafür einsetzen, nicht bloß die großen Events, wie zum Beispiel irgendein großer Künstler kommt wieder hier in den Elbauenpark und spielt auf der Seebühne, wo ich mir so denke, ja, das weiß jeder 3 Monate vorher, aber so kleinere Sachen, da erfährst du dann teilweise, wenn es nicht am Abend davor ist, vielleicht eine Woche vorher und bist dann aber schon verplant und so verpufft das dann irgendwie. Mhm. Und wie gesagt, die jüngere Generation, die muss sich meiner Meinung nach alles irgendwie selbst zusammenbasteln. Und für die ältere Generation wird halt alles schon so mundgerecht vorgekaut und das ist oftmals frustrierend und deswegen kann ich eben auch verstehen, warum viele Leute über die Magdeburger Kulturszene so schimpfen.
Es braucht halt, glaube ich, immer Mut, irgendwie Veranstaltungen erstellen, also diese Zündung zu haben, wir machen das jetzt einfach, wir bauen hier was und suchen uns eine Location, bezahlen die Location, bezahlen die Verantwortlichen, die Techniker und Technikerinnen und das Barpersonal und alle Leute, die an so einem gelungenen Abend mitwirken müssen. Und man braucht dann eben diesen Mut zu sagen, wir nehmen die Kohle jetzt in die Hand. Und ich hasse es auch, das zu sagen, dass es immer irgendwie um Kohle geht. Aber man muss ja irgendwie wirtschaftlich denken und wir bezahlen ja ungern, um Musik zu schaffen, sondern man möchte ja damit auch irgendwie seine Kunst irgendwie finanzieren können. Nicht, dass wir die große Kohle machen wollen, aber so ein Konzert zu organisieren, da braucht man eine Location für, da braucht man eben besagte Techniker, Menschen dafür. Und das ist einfach immer ein Rattenschwanz an Organisationsarbeit. Und es gibt Förderungen, die man beantragen kann, aber ich glaube, da ist die Schwelle sehr hoch. Man muss extrem viele Formulare ausfüllen, man braucht einen gelungenen oder einen ordentlichen Kostenplan, den man vorher aufstellen muss, wo man eigentlich noch gar nicht weiß, wie gut wird die Veranstaltung laufen, wie viele Leute kommen dort, was wird überhaupt an Kosten auf uns zukommen. Und das ist für so Bands auf einem Stand von uns, die kein Management haben, die alles in Eigenregie machen, einfach schwer. Ich glaube, da wäre es cool, wenn man irgendwie ein Konzept entwickeln könnte, wie man diese Fördermittel zugänglicher macht. Das heißt nicht, dass sie jeder abrufen können soll mit total unstrukturierten Gedanken, aber dass vielleicht ein Mensch zur Seite gestellt wird, der einem erklärt, wie die Mechanismen sind, was braucht man, wie funktioniert es, dass da einfach ein bisschen Aufklärungsarbeit geleistet wird, wie man solche Fördermittel zum Beispiel auch abrufen kann. Ich weiß, dass sie da sind, aber ich weiß selber auch nicht, wie man sie am besten liquide macht, sozusagen.
Ich meine, Christian Lindner will ja auch in der Regierung das Wachstumschancengesetz für Unternehmen zur Steuersenkung irgendwie durchdrücken, wo ich mir so denke, cool Story, Bro. So, warum geht das nicht für die Kulturschaffenden, die tatsächlich Probleme haben und die sich nur durch Connections irgendwie organisieren können und was eben ein Riesenaufwand ist.
Ja, also ich meine, wir haben es ja in der Pandemie gesehen, wie die Kulturschaffenden ja gearbeitet haben, um überhaupt leben zu können, denn ja. Kultur war ja dann ein No-Go.
Und sie haben auch gearbeitet, um überhaupt Leben zu ermöglichen. Also es gibt ja durchaus Menschen, die leben davon, kulturell befruchtet zu werden. Uns ging es allen schlecht, also gerade mein Umfeld, da weiß ich genau, da kann ich das mit Sicherheit sagen, war das die schwerste Zeit, die wir so hatten in unserer Lebensgeschichte, weil einfach so wenig los war und man so viele Kontakte nicht verloren hat, aber die sind extrem abgeebbt in der Häufigkeit, wie man sich gesehen hat und wie man eben auch miteinander kreativ denken und leben konnte. So. Und das hat man total gemerkt.
Kommen wir auf eine etwas positivere Stimmung,
ja.
Denn wir haben ja jetzt eine gute Zeit, wo die Pandemie runter ist, wo wir jetzt wieder Veranstaltungen machen können, Musik genießen können, wie auch euer Album-Release und euer Konzert im November. Was erwartet euch noch so? Was für weitere Konzerte und Auftritte erwarten euch noch so?
Das
habt
steht
ihr
noch,
geplant?
Das steht noch so ein bisschen in den Sternen. Also wie gesagt, wir haben den Release jetzt am 21. Oktober, dann nochmal am 23. November im Moritzhof.
Was übrigens auch eine der coolen Kulturprojekte ist, die Stadt bereithält, diese Magde-Bands-Reihe, die sie dort jetzt das ganze Jahr über gerockt haben, finde ich total cool und auch vollsten Support dafür. Dass sie dort einfach Locals einladen, die Bühne im Moritzhof, die immer geilen Sound bereithält und die auch ein total schönes Ambiente mitbringen. Coole Leute, Shoutout an den Moritzhof, weil das immer cool war und immer cool ist dort. Und deswegen ist das ist ein weiteres Beispiel dafür, dass es eben auch geht, so dass dort Leute den Mut haben, solche Veranstaltungen zu organisieren und auch mit Künstlerinnen und Künstlern kommunizieren. Dass es vielleicht jetzt nicht die High-End-Gage geben wird oder so. Das ist aber total in Ordnung für die meisten von uns, die das nicht hauptberuflich machen müssen. Wenn man eben weiß, dass man liebevoll betreut wird, dass sich dort jemand mit Herz und Seele kümmert um die Szene in Magdeburg, dann ist das für uns viel, viel mehr wert als irgendwie einen Schein mehr. So, das ist Quatsch. Also
Also egal, welche Konzerte uns noch in Zukunft erwarten, ich glaube, was wir uns vor allem wünschen, ist, dass die Leute in der Szene gut miteinander umgehen und eben gegenseitig den Struggle, den man nun mal als kulturschaffende Person tagtäglich durchlebt, dass man sich da gegenseitig anerkennt und eben auch abholt und dann eben einfach so merkt, okay, du musstest jetzt durch Corona irgendwie krass kämpfen und bist deswegen vielleicht einfach schlecht drauf so. Und das kann man dann aber eben auffangen und sich gegenseitig einfach auch wieder ein bisschen hochholen, zusammen lachen und gegenseitig unterstützen, wenn zum Beispiel Bands gerade auf Tour sind oder sowas. Und vielleicht gerade zufälligerweise den Podcast hier hören und dann an Magdeburg vorbeikommen, schreibt uns gerne an, ob ihr irgendwie einen Support braucht für Magdeburg und dann kann man Kontakte austauschen und dann kann man in andere Städte fahren und mit den Bands dann und den Leuten dort auch noch ein bisschen mehr in Kontakt kommen und einfach Freundschaften aufbauen und nicht bloß Netzwerke. Und das wäre schön. Also wir haben jetzt, wie gesagt, diese beiden Konzerte noch für dieses Jahr. Für nächstes Jahr schauen wir mal, was uns da so entgegenflattert. Beziehungsweise wir schicken natürlich auch Bewerbungen für Festivals raus und schauen auch, dass wir vielleicht endlich mal eine richtige Tour organisiert bekommen.
Traust du dir das zu, Pete?
Traut ihr euch das beide zu?
Voll und ganz, keine Frage.
Ja, auf jeden Fall.
Also, ja, es ist jetzt gerade viel Planung fürs Album draufgegangen und viel Organisatorisches. Deswegen haben wir uns jetzt nicht sonderlich viel um Konzertorganisationen gekümmert, weil wir einfach die Prioritäten natürlich setzen müssen. Und wenn das aber durch ist, ist unser auf jeden Fall unser größter Plan, die ganzen Bewerbungen an die Festivals fürs nächste Jahr zu organisieren, dass wir da in den Äther mit reinkommen. Und wenn das jemand hört und Bock hat, mit uns da Kommunikation aufzunehmen, dann sind wir dafür sehr dankbar. Und wenn nicht, dann hört ihr von uns.
Erzählt mal, wo kann man denn eure Musik hören?
Überall da, wo man streamen kann. Also ich glaube, so alle möglichen Streaming-Plattformen sind damit bedient. Und YouTube. Kaufen kann man auch. Ich glaube, Bandcamp ist noch aktiv.
Also noch ist das Album ja nicht raus. Das letzte Album ist leider ausverkauft. Das kann man gar nicht mehr physisch erwerben, glaube ich, wenn ich mich irre.
Aber deswegen gibt es ja Spotify und den Gott YouTube.
Genau.
genau.
Wo haben wir?
Na, beim Album.
Genau, wo kann man das Album kaufen?
Ja, also
das erste ist ausverkauft?
Das erste ist ausverkauft und sonst Streaming-Plattform, YouTube. Und dann werden wir eben auch gucken, dass wir die Schallplatten irgendwie online eventuell verkaufen können.
Über Bandcamp wahrscheinlich dann.
Über Bandcamp wahrscheinlich. Und dann werden wir natürlich auf Konzerten hoffentlich in hörenden Umgebungen, also in der Umgebung der Hörenden dieses Podcasts, Konzerte machen, wo ihr dann hoffentlich hinkommt und nicht nur unsere Musik hört, sondern uns auch unterstützt.
Und wenn ihr, also wenn tatsächlich jemand irgendwas kaufen möchte, ob das jetzt die Platte oder Shirts oder ist, dann gerne einfach über die Kanäle anschreiben, die wir haben. Wir freuen uns über die Wortmeldung, über die Kommunikation miteinander, Instagram, Facebook gibt es, glaube ich, auch noch, aber das ist ja schon fast schon ein Relikt aus früherer Zeit. Ansonsten
Fax haben wir, glaube ich, nicht mehr.
Fax haben wir auch nicht mehr. Nee. Handynummer ist nicht öffentlich. Pete, ich weiß nicht, ob du deine noch geben möchtest.
Also Instagram. Instagram ist so euer Hauptkanal.
Also Instagram und E-Mail antworten wir am schnellsten.
Ja, das ist am sichersten. YouTube gibt es natürlich auch noch. Da kann man ja auch zumindest über Kommentare
unter den Videos kommentieren.
Genau.
Wer liest denn das?
Ich lese das.
Ja gut, ich lese es auch. Aber halt nicht so ad hoc.
Doch. Krieg sofort eine E-Mail und du, also gut, ich weiß nicht, du bist ja auch schon ein bisschen älter als ich. vielleicht kriegst du das nicht mehr so mit. Bei mir klappt das ganz gut, dass ich eigentlich immer darüber benachrichtigt werde, wenn irgendwo irgendjemand mit uns kommunizieren möchte.
Dann, terminally online.
Ja.
Kurz zum Crowdfunding, kann man euch immer noch finanziell unterstützen? Kann man immer noch so einen Euro dalassen?
Im Crowdfunding leider nicht mehr.
Nicht mehr über Kickstarter, nee.
Genau, aber wenn euch unsere Musik und dieses Interview gefallen hat, dann kommt gerne zu unserem Release-Konzert beziehungsweise auch zu den Konzerten danach. Da verkaufen wir teilweise handgemachte Merch-Sachen, so Aufnäher oder sowas und natürlich auch das Album Shirts, die wir jetzt bald noch machen.
Und die auch handgemacht sind.
Die auch handgemacht sind,
sagen,
genau.
Auch von Local Artists. Also
wir, wir versuchen halt alles über Connections irgendwie in und um Magdeburg drumherum zu machen, um eben auch einerseits ein gutes Netzwerk zu haben, aber eben auch um die Leute zu unterstützen, von denen wir denken, dass sie gute Arbeit machen und dass es gute Leute sind. Ja. Und ja.
Vor allem, weil es gute Leute sind.
Also. Ja, und deswegen kommt zu unseren Konzerten, schreibt uns an. Guckt auf Bandcamp. Bandcamp müssen wir echt
mal nochmal aufarbeiten. Ne?
Ja, also Bandcamp ist halt noch so auf dem Stand vom ersten Album und da müssen wir nochmal drüber arbeiten. Aber ja, das sind so die Wege, auf denen man uns dann.
Also wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu lesen, wer auch immer, wie auch immer den Kanal wählt. Es ist immer toll zu hören, dass ihr da seid.
Danke, dass ihr da wart. Ich habe mich mega gefreut.
Ebenfalls.
Danke für die Einladung.
War sehr angenehm.
Oh, das freut mich. Und sehr gerne. Wenn ihr Screw FM unterstützen möchtet, dann wisst ihr das, dann wisst ihr jetzt, wo ihr das machen könnt. Hört auf jeden Fall bei der nächsten Folge wieder rein. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal.
Viel Erfolg für die nächsten 10 Folgen.
Ja. Danke. Tschüss.
Sound of Magdeburg, der Podcast über die Magdeburger Künstlerszene.